Ja, ich begrüße heute zu unserem Labor für Entrepreneurship einen Gast aus Österreich, den manche von Ihnen schon kennen. Buchautor, gerade habe ich gelernt, Zwala. Also,
Zwala.
Jetzt machen wir keinen Sprachunterricht, so irgendwie ist es schon. Zwala und Karl Gamper haben ein Buch geschrieben mit einem etwas ungewöhnlichen Titel, heißt Es ist alles gesagt. Das klingt wie in der Bibel. Jetzt braucht es Beispiele. Und dann haben Sie 22 Unternehmer befragt, ausführlich, darunter auch mich,
ja.
So ziemlich ausführlich, und haben das dann aufgeschrieben. Und warum, was sind die Beispiele? Und ich würde gerne ein bisschen auf das Thema eingehen, dieses Unternehmerbild, das wir in Deutschland haben und das auch schwer auszurotten ist. Das halten wir beide, und nicht nur wir beide, aber vielleicht wir beide besonders, für ziemlich falsch. Ziemlich falsch. Und diese 22 Beispiele sind schöne Beispiele dafür, dass man ganz anders Unternehmer sein kann. Und darüber unterhalten wir uns jetzt ein bisschen.
Wunderbar.
Der Herr Gamper ist deswegen eigentlich schon ziemlich bekannt, weil er ein Buch geschrieben hat, So schön kann Wirtschaft sein. Was ja ungewöhnlich ist, weil man denkt, Wirtschaft ist Buchhaltung und Rechnungswesen und Bilanz und Gesamtrechnung und sowas. Jetzt mal der Reihe nach. Wenn ich mal so loslege und sage, in der deutschen Gründungsberatung, die fängt normalerweise so an, sind Sie sich denn darüber im Klaren, dass Sie als Gründer 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten müssen? Dann schluckt der Gründer und denkt, habe ich da wirklich da richtig gewählt? Will ich das wirklich? Aber sagt tapfer ja. So, jetzt haben Sie lauter Beispiele zusammengetragen, ich bin auch eines davon, die sagen, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also zum Beispiel ein Satz, den ich immer den Studenten sage, ist, sie müssen an ihrem Unternehmen arbeiten, aber nicht notwendigerweise in ihrem Unternehmen. Sobald sie in ihr Unternehmen gehen, bricht alles über ihnen zusammen, weil es tausend Probleme gibt, die irgendwie gelöst werden müssen, die ihnen völlig den Verstand rauben. Sie haben hier Beispiele, die nicht 12 bis 14 Stunden arbeiten, es sei denn aus Besessenheit, weil es ihnen Riesenspaß macht. Sage ich das Richtige?
Das sagen Sie völlig richtig. Was ist die Frage?
Weil die Frage ist, das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Wie haben diese Menschen es gemacht, dass sie sich nicht totarbeiten? Einer, den werden wir nachher noch interviewen, den Herrn Hacker, der sagt von sich aus, natürlich arbeite ich an meinem Unternehmen, aber nicht im Unternehmen. Aber normalerweise sagt man, das ist wichtig. Morgens um 9 der Erste und abends der Letzte und sich nicht scheuen, auch mal den Besen in die Hand zu nehmen. Das ist doch so die normale Begründung. Die Leute sagen das nicht so.
Nein, diese Leute sagen das nicht. Aber zunächst sage ich guten Abend zu euch hier im Raum. Danke, bei Ihnen hier zu sein im Labor, schon zum dritten Mal. Ich fühle mich richtig heimatlich hier.
Aber hinter den Teekisten waren wir nicht immer.
Hinter den Teekisten
sind wir zum ersten Mal. Wasserhyazinthensessel gesessen.
Genau. Ja, das, was in mir brennt und was in mir lodert, ist der Gedanke des Menschseins. Und Menschsein hat für mich enorm viel damit zu tun, sich selber auszudrücken. Mir fällt gerade ein, wenn jemand in eine Depression fällt, so fällt er deshalb in eine Depression, weil er nicht in der Lage ist, sich selbst auszudrücken, sein Inneres auszudrücken. Das ist die Definition, die Begründung, warum jemand in einer Depression ist. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, würde ich Unternehmer mit meiner Kunst des Schreibens betrachten und was würde geschehen, wenn wir dadurch Beispiele zeigen könnten, wie Unternehmertum sein kann. Denn was ist Unternehmertum anderes als dieser ursprüngliche Impuls, sich selbst auszudrücken? Und daher ist es so enorm wichtig, was Sie sagen, enorm wichtig, dass wir verstehen, Unternehmertum ist leicht. Unternehmertum ist gerade in unseren Breiten eine enorm einfache Geschichte. Dann, wenn wir verstehen, dass wir Unternehmertum begreifen müssen und dass es einen Unterschied gibt, den ich von Ihnen gelernt habe und der in meinem Leben ein ganz zentraler Punkt geworden ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Entrepreneurship und Business Administration. Das habe ich begriffen. Und alle diese 22 Beispiele sind Beispiele von Menschen, die gesagt haben, ich habe ein Brennen in mir, ich habe ein Anliegen und ich möchte mit diesem Anliegen auf den Markt hinausgehen. Und die verstanden haben, mehr oder weniger, in der Regel mehr, dass Unternehmertum ganz viel mit Menschsein zu tun hat. Und daher habe ich gesagt, ich bringe ein Beispiel, dass dieses Neue, von dem ich überall schreibe und über das ich spreche, dass dieses Neue nicht etwas Abstraktes und etwas Fernes ist, sondern dass dieses Neue etwas Lebendiges, Vitales ist, das in unseren Herzen blüht, überall auf der ganzen Welt, in der ersten Welt insbesondere.
Aber das ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was so die herrschende Lehre sagt. Die sagt, man muss ein klares Ziel vor Augen haben. Es ist wichtig, dass man Profitorientierung vor Augen hat. Schließlich darf das Ding nicht untergehen. Und man braucht so ein bisschen Durchsetzungsvermögen, eigentlich auch Ellenbogen. Also die zartesten Seelen sind nicht für das Unternehmerische geeignet. Und so. Das ist ja ein ganz anderes Bild als das, was Sie zeichnen, so der eigentlich Mensch, der etwas Gutes in die Welt bringen will, etwas bewirken will, das auch mit seiner Person zusammen sieht und dann sozusagen rausgeht in die Praxis. Das kommt in der Beratung zum Gründer nicht vor.
Ja, das ist eine auf der einen Seite eine Tragik, und umso mehr bin ich daran interessiert, dass die Botschaften, die wir beide in die Welt bringen, da bin ich ja nicht allein, sondern da weiß ich Sie als Gefährten an meiner Seite und auch als Inspirator, Da möchte ich Sie wirklich würdigen und wertschätzen, wo ich sage, Unternehmertum, wenn wir es verstehen, ist etwas, was wir loslösen könnten von all diesen Gebäuden, die wir in den letzten 200 Jahren aufgebaut haben. Unternehmertum braucht einen neuen Status, Unternehmertum braucht eine neue Form der gesellschaftlichen Anerkennung, und Unternehmertum müsste so etwas sein, wie Sie in Ihrem letzten Buch geschrieben haben, soweit ich das weiß, dass das Ihr letztes Buch ist, der Unternehmer als Komponist und Künstler. Denn in Wirklichkeit ist der Unternehmer auch ein Künstler, der es versteht, eine Idee zu formen, eine Idee zu gestalten, eine Idee lebendig werden zu lassen, eine Idee kommunikative Beine zu geben und eine Idee so mit Leben zu füllen, dass dieses Leben ein vitales Leben ist und sich letztlich auch in Produkten, in Dienstleistungen, in Wissen, in Können, in Kreativität zeigt. Und dazu braucht es schon einige wenige, meiner Meinung nach wirklich einige wenige zentrale Bilder in unserem Kopf. Eines dieser Bilder ist das, was Sie gesagt haben, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Warum ist das so wichtig? Ja, wenn ich am Unternehmen arbeite, dann arbeite ich logischerweise an der Idee meines Unternehmens und setze diese Idee um und setze diese Idee auch in einen größeren Zusammenhang. Da habe ich Zeit dazu, über Strategien nachzudenken, wie der Karl Hacker ganz bestimmt gleich erzählen wird. Ich habe Zeit, weil ich nicht, und daher ist es so wichtig, diese Unterscheidung zu kennen, in einer Zuständigkeit stehe. Verstehen Sie? Wenn wir in uns selber Bilder lebendig werden lassen, die den Unterschied deutlich machen zwischen verantwortlich und zuständig, dann habe ich das. Ein Unternehmer kann verantwortlich sein, aber er muss nicht zuständig sein für alles. Und solange die Unternehmer glauben, sie müssen, wie Sie vorhin gesagt haben, zuständig sein, dass die Haustüre vorne gekehrt ist, solange haben sie etwas in ihrem Kopf nicht verstanden. Wenn ich sage, aha, ich nehme die Verantwortung in meine Hände, dann sorge ich dafür, dass die Visitenkarte meines Hauses natürlich sauber ist. Und wenn wir diese Unterscheidung haben in unseren Köpfen, ich arbeite am Unternehmen statt im Unternehmen, ich bin verantwortlich, doch ich bin keineswegs zuständig, also zuständig ist der, der es auch tatsächlich tut, Dann bekomme ich klarerweise Freiräume. Das ist total wichtig. Und noch etwas Drittes, was aus dem Labor entsprungen ist, deswegen möchte ich das auch wertschätzend hier erwähnen, ist das Ideenkind. Wir brauchen eine reife Idee in uns. Und diese reife Idee in uns, Entschuldigung, zu der brauche ich kein Betriebswirtschaftsstudium. Das brauche ich nicht. Ich kann als Künstler, ich kann als Mensch, ich kann als Handwerker, ich kann als der, der sie sind, eine Idee in mir wachsen lassen. Und wenn ich diese Idee nach einem Denkschema in mir wachsen lassen kann, nämlich nach dem Denkschema beispielsweise Funktion statt Konvention, dann bin ich auf einem sehr, 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 sehr guten Weg.
Ja. Wie ist das mit den Beispielen? Kann man sagen, dass das eine Erklärung ist, warum die Leute etwas erreicht haben, warum diese Unternehmer etwas erreicht haben und warum sie eigentlich, das ist so das gemeinsame, ganz glückliches Leben führen. Sie sind nicht aufgerieben, sie sind nicht gehetzt, sie sind nicht von Geld getrieben. Das sind keine Frankensteins, die nur an Geld denken und kein Gefühl und keine Seele haben, sondern das sind eigentlich Das Gegenteil. Man hat das Gefühl, das sind glücklichere Menschen als die Normalmenschen, die einen Angestelltenjob haben und so die Probleme des Normalbürgers mit sich tragen.
Ja, ja, ich wollte wirklich Beispiele setzen und wollte zeigen, Unternehmertum kann Spaß machen, Unternehmertum kann entspannt sein, Unternehmertum kann das Menschsein in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb war ich auf der Suche nach kulturell kreativen Unternehmen im ganzen deutschen Sprachraum. Und ich habe ja mit Ihnen begonnen, dankenswerterweise waren Sie einverstanden und wollte zeigen, dass wir keine neuen Theorien brauchen, dass alles bereits gesagt ist und dass alles bereits erfunden ist. Dass die Zeitqualität, in der wir stehen, meiner Meinung nach eine Zeitqualität ist, in der wir Signale brauchen, in der wir etwas zum Anfassen brauchen, in der sich jemand hinstellt und sagt, schaut her, ich bin ein gesunder, glücklicher, erfolgreicher Mann oder eine gesunde, glückliche, erfolgreiche Frau und ich führe ein Unternehmen und ich habe Zeit und ich habe ein Verständnis für meine Mitarbeiter und wir sind erfolgreich. Und wir nützen die Qualitäten des Bewusstseins und die Qualitäten des Menschseins auch für ökonomische Fragen. Das heißt, das, was häufig passiert, das ist, dass in dem Moment, ich sage das als Mann, wo wir aus dem Hause gehen, uns den Hut aufsetzen und so tun, als wären wir keine Menschen mehr. Und so tun, als würde die Welt sich in Versachlichungen offenbaren. Und in Wirklichkeit ist Leben, wie Sie alle wissen, ein organisches Mitwachsen mit der Natur und ein organisches Sein und lebendig Sein im Sein. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass wenn wir sagen, der Mensch in seiner Wesenheit muss rigoros in den Mittelpunkt gerückt werden, dann sind das keine hohlen Worte, dann sind das nicht Wortspenden, die einfach gut klingen, sondern da ist ein genährtes, ein gewachsenes Verständnis von Menschsein, das sich natürlich auch ökonomisch ausdrückt.
Bleiben wir nochmal konkreter bei diesem am Unternehmen oder im Unternehmen. Beim Englischen würde man sagen absentee ownership. Das ist so nach herrschender Lehre ungefähr das Schlimmste, was man tun kann, das zum sicheren Untergang führt. Absentee ownership heißt, da irgendwie die Katze ist weg und die Mäuse tanzen und machen so irgendwas und das kann nur so gehen, dass das zugrunde geht. Wir meinen natürlich mit Absentee Ownership, dass wir nicht im Alltagsgeschäft des Unternehmens sind, sondern uns mehr mit den wichtigeren Fragen befassen, die, zu denen wir nicht kommen, wenn wir vom Alltagsgeschäft aufgefressen werden. Andererseits ist es aber doch auch ein bisschen Absentee. Also man muss den Kopf frei haben und Sie benutzen ja auch Worte, die so mehr aus dem Esoterischen kommen, die eigentlich mehr, also nun gar nicht, ganz und gar nicht nach Betriebswirtschaftslehre klingen. Erregen Sie da nicht manchmal Anstoß? Oder gibt es nicht Leute, die sagen, na, das ist ja schön und gut, aber irgendwie so richtig unternehmerisch oder so nah an der Praxis kann er nicht sein?
Ja, ich bin ganz enorm nah an der Praxis, weil ich ja mein ganzes Leben lang Unternehmen gecoacht habe, große Unternehmen gecoacht habe und viele Auszeichnungen und Preise gewonnen habe. Und ich bin studierter Ökonom und ich verwende ganz bewusst eine andere Sprachfärbung, um den Menschen zu zeigen, wir kommen einfach nicht weiter in der Tristesse, in der die Betriebswirtschaft steht. Die Betriebswirtschaft steht wirklich in einer Tristesse an Wirtschaft, als Wissenschaft, was sie für mich überhaupt nicht ist. Weil sie das Zentrale nicht versteht. Betriebswirtschaft beschäftigt sich nicht mit Biologie, Betriebswirtschaft beschäftigt sich nicht mit natürlichen Abläufen, so wie sie in der Natur vorkommen. Die Bionik mag ein Hoffnungsschimmer am Horizont sein. Und ich habe in dem Buch So schön kann Wirtschaft sein ein Beispiel geschrieben, das ein Test ist. Und der Test lautet, wenn ein Unternehmer ein ganzes Jahr nicht in seinem Unternehmen ist, und er kommt nach einem Jahr wieder in sein Unternehmen und dieses Unternehmen geht besser als davor, dann weiß er ist Unternehmer.
Das ist eine interessante Definition.
Ja, weil dann hat er die Prozesse in seinem Unternehmen dermaßen gut strukturiert, hat dermaßen gut dafür gesorgt, dass es zu Verantwortlichen kommt, dass es zu Verantwortung kommt, dass die Menschen, die im Unternehmen sind, Eigenverantwortung tragen und im Rahmen dessen, was mit dem ausgemacht ist, im Rahmen einer Job Description, wo ich sagen kann, du bist dafür zuständig, dass die das auch wirklich mit ihrer eigenen Intelligenz füllen. Und das ist natürlich viel besser, die Intelligenz desjenigen zu nützen, der tatsächlich im Prozess drinnen steht, als die Intelligenz jemanden das zu nützen, der nicht im Prozess drinnen steht. Ich darf Ihnen aus meiner Praxis ein Beispiel sagen. Einverstanden? Ja. Wir hatten einmal mit einem Unternehmen im österreichischen Raum eine enorme Schwierigkeit, weil wir einen Mangel, der sich katastrophal letztlich auf das Bestellwesen ausgewirkt hat, einfach nicht und nicht und nicht verstanden haben. Und dieser Unternehmer hat einen Experten um den nächsten engagiert, die sich spezialisiert haben auf Abläufe in der Lagerhaltung. Und dann hat er mich engagiert. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe von dem überhaupt nichts. Ich habe mich niemals in meinem Leben mit Lagerhaltung auseinandergesetzt, aber ich mache was anderes. Wir laden alle Leute, die in dem Unternehmen tätig sind und etwas mit Lagerhaltung zu tun haben, zu einem Lessing-Abendessen in ein tolles Hotel. Und du bist einfach da, damit man so weiß, es ist ein Segen, es ist der Segen des Unternehmens. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Lagerproblem liegt, aber ich habe eine andere Idee. Ich weiß ganz genau, dass ihr es wisst. Und wenn ihr mir sagt, wo das liegt, dann finden wir das heraus und alle miteinander werden wir das Problem lösen und das bringt einen sicheren Arbeitsplatz und wir werden schauen, dass es zu einer Vergütung kommt. Und an dem Abend haben wir das souverän gelöst. Die Leute wissen ganz genau, wo die Dinge liegen. Ich habe oft den Gedanken, dass Unternehmen dennoch funktionieren. Sie funktionieren dennoch, es gibt so etwas wie eine Dennoch-Energie. Sie funktionieren dennoch, dass so viele, die gar nichts mit diesen Prozessen wirklich zu tun haben, in diese Prozesse hineinmanagen und die Menschen, die das dann tatsächlich tun, es dann auch einfach richtig und ordentlich tun.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil so früher die Marxisten haben immer gesagt, das ist Entfremdete Arbeit. Und mich hat immer gewundert, wie diese Entfremdete Arbeit dann so mächtig sein kann. Diese Konzerne sind ja allmächtig in dieser Philosophie. Ja. Ja, dann immer größer und dann muss man sie irgendwie enteignen oder so. Wieso sind die einerseits besetzt mit entfremdeten Personen und andererseits mächtig? Hat mir nie eingeleuchtet. Entweder sind sie entfremdet, dann kann ich als kleines Unternehmen gegen sie konkurrieren, oder sie sind doch nicht entfremdet, dann ist es ein anderes Spiel. Aber beides kann eigentlich nicht richtig sein. Nochmal diese Tristesse der BWL ist ein schöner Begriff.
Dankeschön.
Die Tristesse ist, ich meine, die BWL, jetzt spiele ich mal den anderen Part, die hat ja schöne Techniken.
Ja.
Die sind auch was wert, die sind erprobt, die sind in der Praxis lange erprobt, das sind so Maßstäbe, die man hat, es sind bestimmte Techniken, die man anwenden kann und die auch funktionieren. Kann man nicht sagen, das Falsche ist entstanden, dass man die BWL sozusagen in den Fahrersitz gesetzt hat. Die BWL ist ein Markt, ist ein Mittel zum Zweck. Und die Ziele, die müssen von woanders herkommen.
Ja.
Stattdessen sind aber heute die Ziele, die Vierteljahresbilanzen und eine Gewinnsteigerung. Und wofür eigentlich das Ganze, hat man das Gefühl, naja, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn es irgendwas gibt, wie man den Vierteljahresgewinn erhöhen muss, dann macht man das und das wird sogar gelobt. Das heißt dann dynamisch und flexibel. Was das ist, weiß kein Mensch. Aber so irgendwie hat man was entdeckt, wo man mehr Umsatz und mehr Geld machen kann. Mhm. Und als Manager weiß man sowieso nie, wie lange man da bleibt. Also hat man so ein Vierteljahres bis maximal einen Jahreshorizont oder vielleicht auch einen Zweijahreshorizont. Während das, wovon wir sprechen, dass jemand sein eigenes Ideenkind in die Welt bringt, da stimmen schon die Bilder anders. Das geht um andere Zeiträume als um ein Vierteljahr, was sowieso grotesk ist. Auch nicht um ein Jahr, sondern darum, eigentlich ein Lebenswerk. So haben Sie es auch beschrieben. Es geht darum, aus einem Leben was Vernünftiges zu machen und in solchen Dimensionen zu denken. Und die das tun, sind offenbar erfolgreicher als die, die nur BWL betreiben und an den Gewinn denken. Vielleicht kann man so fassen.
Ja, und ich glaube, das ist auch, das könnte man so sagen, Dankeschön. Und zum einen, also so könnte man sagen, und was ich auch glaube, Herr Professor, ist, dass wir nicht verstehen, dass wir so etwas, dass wir nicht verstehen, dass die Systeme uns Menschen dienen. Und nicht wir Menschen den Systemen dienen. Wir tun häufig so, dass wir die Dinge rationalisieren und die unglaublichsten Unmenschlichkeiten begründen, indem wir sie sozusagen in ein rationales Muss stellen. Und nicht verstehen, dass dieses rationale Muss etwas von uns Kreiertes ist. Ich habe gestern ein Interview gegeben für eine Zeitung und da ging es um das Thema Geld. Darf ich das kurz erzählen? Ja. Da ging es um das Thema Geld. Und dieser Journalist wollte nicht und nicht wahrhaben, dass ich ihm gesagt habe, schauen Sie, es geht nicht darum, das Geld in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es geht darum zu verstehen, dass Geld ein Medium ist zum Austausch von Energie. Darum geht es. Und daher, wenn ich mehr Geld haben will, muss ich schauen, dass ich meine Produkte attraktiver gestalte, dass ich meine Dienstleistung attraktiver gestalte, dann muss an meiner Kreativität arbeiten oder mein Wissen erhöhen. Ich kriege nie und nimmer direkt Geld, verstehen Sie? Wenn ich zu Ihnen sage, geben Sie mir 1000 Euro, werden Sie sagen nein. Wenn ich Ihnen aber etwas anbiete, was einen Wert von einem Vielfachen dessen hat, dann sagen Sie ganz bestimmt ja. Was ich damit sagen will, ist, wir neigen dazu, Dinge, die wir geschaffen haben, als etwas darzustellen, was wir verabsolutieren. Wir lieben unsere Systeme und begreifen nicht, dass wir sie weglassen könnten, in dem Moment, wo sie kontraproduktiv für das Menschsein werden. Und wir beginnen, die Dinge zu rationalisieren, obwohl wir wissen, im Angesicht der Waldbrände, im Angesicht der Klimawandlungen und im Angesicht dessen, was mit der Natur geschieht, dass diese Form des Wirtschaftens einfach naturwidrig ist. Das heißt, wir absolutieren unsere mentalen Konzepte, investieren in diese mentalen Konzepte Intelligenz hinein, tun so, als wären diese in Stein gehauen und wir könnten sie nicht ändern und verstehen nicht, dass wir als Menschen dabei zugrunde gehen. Eine Wirtschaft, meine Damen und Herren, das ist mein einziges Credo. Eine Wirtschaft, die den Menschen nicht wirklich dient, hat diesen Namen nicht verdient. Ein Unternehmen, das den Menschen nicht wirklich prosperiert und fördert, hat diesen Namen nicht verdient. Das finde ich einfach nicht
in Ordnung. Ja, aber so wie Sie es formulieren, klingt so ein bisschen wie wenn der Pfarrer auf der Kanzel steht.
Ja, das stimmt.
Also, Sie wollen ja eigentlich nicht so gut, Sie propagieren ja nicht den Gutmenschen, der jetzt edel und hilfreich und so, sondern Sie sagen, Unternehmer aus Fleisch und Blut, der verwirklicht sich auch ein Stück selber.
Ja.
Das klingt jetzt so, als soll er immer nur den anderen helfen und immer nur das Gute tun.
Na. Ich glaube, dass der Hauptgrund darin liegt, dass wir nicht verstehen, dass unser Selbst, unser Menschsein völlig gleichwertig, grundsätzlich ist Leben gleichwertig, Menschsein ist gleichwertig. Und ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, weil nichts ist schlimmer für mich selber, als in eine so missionarische Haltung zu rutschen. Was ich meine ist, wir verstehen häufig nicht, dass wir das Geldsystem geschaffen haben, dass es nicht etwas Existenzielles ist. In der Natur gibt es kein Geldsystem. Verstehen Sie, wissen Sie, was ich meine? Dass wir tun so, als wäre das Gott gegeben, dass es so ist. Es ist nicht Gott gegeben. Es ist so, dass wir das in unseren Händen halten. Und gerade jetzt, wo ich hier in Berlin bin und mit im BLIT-Kongress auch mit Ihnen zu sprechen, geht es ja darum, wir können die Kontrolle übernehmen, wir können unsere Gedanken kontrollieren, wir können unsere Realität erschaffen. Warum um alles in der Welt erschaffen wir uns eine Realität, wo 50% der deutschen Arbeitnehmer innerlich gekündigt haben oder 75% der amerikanischen Arbeitnehmer innerlich gekündigt haben. Verstehen Sie? Und wir tun das und sagen ja, weil das System so ist. Und als ob wir da in einer Ohnmacht wären. Wir können das System ändern. Und wir können uns ändern.
Ja. Sie sagen, so ein Credo von Ihnen ist, die Wirtschaft muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Nur ist aber Wirtschaft und Geld und diese ganzen Regelmechanismen ja durchaus hilfreich. Ich möchte nicht im Sozialismus leben und eigentlich auch nicht im Busch.
Ich
finde das eigentlich ganz schön hier mit dieser Geldwirtschaft und diesen Möglichkeiten. Nur darf man sich nicht von diesem Geld so besessen machen. Irgendwas klickt bei manchen Menschen, nicht bei den Unternehmen, aber bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass diese finanzielle Orientierung, so wie in dieser Figur des Onkel Dagobert, nimmt die so eine Eigendynamik, der sich dann nur noch am Gold reibt, ohne wirklich es zu genießen. Der könnte ja ausgeben und Schlösser bauen oder was, aber sitzt sozusagen auf dem Goldhaufen, sinnbildlich und reibt sich an diesen Goldstücken. Da läuft ja was aus der Schiene. Und ein bisschen diese Vierteljahresbilanzen und dieses Denken sieht ja so aus, als würden die Geldberge immer größer und sei das der Sinn der ganzen Operation.
Ich bin völlig vollständig bei Ihnen. Die Gefährlichkeit von dem, was ich da sage, besteht, als ob es ein Entweder-Oder wäre. Es ist total legitim, gescheit zu sein, intelligent zu sein, effizient zu sein, menschlich zu sein und erfolgreich zu sein. Also einfach die volle Palette zu genießen. Wir müssen nicht Wasser trinken und nie mehr einen Wein trinken. Wir können einfach die volle Palette leben. Doch in dem Moment, wo ich äußeren Umständen die Macht gebe, gebe ich äußeren Umständen die Macht und begreife nicht, dass ich derjenige bin, der die Realität in meinem Leben erschafft.
Wie können wir
ist es angekommen? Das ist so ein total zentraler Punkt von dem, dass ich sage, wir können anfangen zu verstehen, dass wir die Umstände in unserem Leben durch Gedankenkraft, durch eine geschickte Regie über unsere Gefühle übernehmen können.
Ja, bleiben wir nochmal bei dem Geldthema. Wie können wir begreiflich machen, das, was wir selber erlebt haben, dass dann, wenn man über dieses Geld hinausgeht und sagt, ich möchte etwas erreichen, weil mir das liegt, weil mir es Spaß macht, weil ich es eine wichtige Botschaft finde, weil es spielerisch ist, so etwas zu tun, dann ist das erfolgreicher und zielgerichteter, als wenn ich nur an Geld denke. Also wenn ich in einem Auto sitze und für mich ist Geld wie das Benzin im Auto, dann muss ich überlegen, wofür will ich das, den Wagen, wo will ich hinfahren, was will ich damit erreichen. Wenn ich nur ans Benzinsparen denke, ist das eigentlich ein Verlust, auch wenn ich was dabei spare. Also die ganze Ökonomie lebt doch von Ideen und von Zielen und nicht davon, dass man Geld anhäuft. Das kommt als Nebenprodukt. Bei dem Duttweiler und anderen, die waren einfach gut in ihren Ideen und in ihren Zielen und das Geld kam in Massen, aber eigentlich als Abfallprodukt der Verfolgung von Zielen.
Ja. Wenn ich das so theoretisch sehe und wenn ich das praktisch sehe, dann gibt es nur, es gibt nur vier Felder, mit denen wir Geld verdienen. Das erste ist zu verstehen, wenn wir auf Geld eingehen, wollen wir das, ganz kurz. Wenn wir auf Geld eingehen, gilt es zu verstehen, dass wir niemand in diesem Raum verdient direkt Geld. Das ist nicht möglich. Sie kriegen nicht direkt Geld. Verstehen Sie? Das ist nicht möglich. Geld, ich kann kein Geld schöpfen. Ich kann Geld nicht schöpfen. Das ist mir vom Gesetzgeber untersagt. Daher muss ich verstehen, dass Geld immer indirekt kommt. Geld ist immer eine Antwort auf etwas. Das heißt, wenn ich mehr Geld in meinem Leben haben will, dann gibt es nur vier Punkte, auf die ich schauen kann. Es kommen nur vier Geldquellen in Frage. Diese Geldquellen sind erstens unsere Produkte, zweitens unsere Dienstleistung, drittens Kreativität, alles was damit zusammenhängt, viertens Wissen. Es gibt nicht mehr. Und als Identität, wenn Sie das jetzt einfach wenn ich das einen Schritt auf die Seite machen würde, als Identität kann ich in vier Feldern Geld kreieren. Ich kann Geld kriegen als Arbeiter oder Angestellter, eins. Ich kann Geld kriegen als Selbstständiger, der also selbst arbeitet und ständig arbeitet. Ich kann Geld bekommen als Unternehmer, der am Unternehmen arbeitet, wenn er schlau ist und weniger im Unternehmen. Und ich kann Geld kriegen als Investor. Was ich damit sagen will ist, es ist völlig unsinnig zu sagen, wir müssen Geld ist des Teufels oder Geld ist das Heil der Welt. Ein völliger Nonsens. Geld ist ein statistisches Element letztlich. Ein Medium zum Austausch von Energie. Ja. Und wenn ich das verstehe und wenn ich den Geldfluss erhöhen will, ja, dann muss ich eben an diesen vier Punkten schrauben. Ich muss meine Produkte attraktiver gestalten. Ich muss hergehen und sagen, so wie Sie das gemacht haben, was wäre, wenn ich Funktion statt Konvention im D-Handel einführen würde oder mit einem anderen Produkt. Ich habe dieses Buch auch völlig unkonventionell gemacht. Völlig. Ich bin hier wie ein Schüler von Ihnen, wo ich mich an dem Punkt auch so erlebe, ihren Vorschlägen gefolgt. Ich habe hier die Funktion des Buchhandels radikal unterbrochen und innerhalb von 2 Monaten die erste Auflage verkauft.
Ja.
Was ich damit sagen will, wenn wir so money-minded sind, wie die Amerikaner sagen, wenn wir so geldfixiert sind, dann schauen wir immer auf das, was ich nicht direkt kriege. Ich kann aber unmittelbar eingreifen in meine Produkte. Ich kann unmittelbar eingreifen in meine Dienstleistung. Ich kann unmittelbar eingreifen in die Gestaltung meiner eigenen Kreativität und ich kann unmittelbar eingreifen in das Wissen. Und die gute Nachricht dabei ist, das macht uns verantwortungsvoller. Das macht uns eigenverantwortlich. Es macht uns dynamischer. Es macht uns lässiger, lebendiger, jünger, gescheiter, erfolgreicher.
Das ist ja ein Plädoyer für, was ich so Entrepreneurship nennen würde.
Ja.
Wenn Sie mal so überlegen, diese 22 Beispiele, ein paar Sachen haben wir ja schon vor die Klammer gezogen. Dass es nicht Geld ist, dass es nicht Ellenbogen ist und sowas.
Ja.
Gibt's was, was wir noch nicht so betrachtet haben? Was war denn Ihr Anliegen, als Sie an das dachten, Beispiel geben?
Ja, also für mich war Beispiel geben, also ich war sehr, also ich habe, also ich war enorm authentisch mit der Auswahl. Das gilt jetzt nur für mich, das hat jetzt für den Leser wenig Sinn. Ich war total authentisch und habe gesagt, wer ist wirklich, wirklich, wirklich stimmig? Das war das. Und die Auswahl war, wessen Beitrag bringt im Konzert aller 22 eine zusätzliche Note zum Klingen? Also wessen Beitrag macht etwas, was im Unternehmertum fundamental ist, durch seinen Beitrag deutlicher? Weil Sie da sind, ich habe mir gesagt, wenn ich mit Ihnen beginne, dann wird der Gedanke des Entrepreneurs versus Business Administration, da wird der Gedanke Funktion statt Konvention und da wird der zentrale Gedanke des Ideenkindes durch Ihren Beitrag lebendig. Und mein Hintergrund war, dass ich mir gesagt habe, es ist alles gesagt, wir brauchen kein neues Wirtschaftstheoriebuch. Durch die Menschen, ich kriege das Feedback, die das lesen, die sagen, wow, ich habe unglaublich viel verstanden, weil ich beispielsweise Ihren Artikel gelesen habe, weil ich ein Unternehmen gründe und weil ich mir jetzt aufmache, mir das Ideenkind zu machen. Und wenn ich da den Karl Hacker stehen sehe, dann sage ich, ich bin zum Karl gefahren und habe gesagt, ich möchte gerne, also ist mein Anliegen, dass du da dabei bist. Und ja, der Karl hat gesagt, ja warum denn? Ich will mich da gar nicht so positionieren oder gar produzieren. Aber ich sage, aber Karl, es ist so wichtig, dass du dabei bist, weil wir müssen Flagge zeigen. Und ich habe den Karl genommen, weil er eben dieses Fließende, dieses Gestaltende, auch der Gedankenkraft in seinem Unternehmen zeigt. Und ich habe Unternehmen gesucht, samt und sonders, die erfolgreich sind. Ich habe keine Loser genommen. Ich habe gesagt, ja, aha, das ist ein Unternehmen, das prosperiert wie das Unternehmen von Hacker Karl, Jahr für Jahr. Und wenn es einmal einen Einbruch gibt, wie gehe ich denn damit um? Und diesen Einbruch habe ich minutiös, ganz entgegen, wie ich sonst bin, punktuell, Zeile für Zeile sozusagen geschrieben, sodass der Leser was hat, anhand eines Beispiels, ja, wie geht denn jemand mit der Energiesituation um? Ja. Und so habe ich 22 Beispiele gewählt, auch von meiner Frau, über Kunst. Wie geht eine Frau, die darf ich wirklich sagen, Schatz, also die also wenig, die sich also wirklich wenig mit Ökonomie beschäftigt, ne? Sondern du beschäftigst dich damit, wie entstehen diese Produkte, wie entsteht deine Kunst, wie entstehen deine Seins, und du fragst dich weniger, ja, welche Vertriebskanäle werden wir jetzt dann haben und wie in welcher Firma soll das dann drin sein?
Fanden Sie das eine gute Idee, dass er über Sie schreibt?
Ich fand es hervorragend.
Nein, nicht bei allen Ehepaaren so, dass der eine über den anderen schreibt. Ich hatte das gar nicht so gesehen, dass Sie ist eines der 22
ja, ja.
Beispiele.
Ja,
ich dachte, das sei also der Ausblick des Buches.
Ja, ja.
Sie kommen am Ende vor.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Ja, und wo ich sage, aha, schaut her, da ist wieder dieser Entrepreneur-Gedanke so lebendig, ne? So lebendig. Niemand wird meiner Frau unterstellen, dass sie sich mit Business Administration von morgens bis abends beschäftigt. Und trotzdem haben wir ein fein laufendes, gutes, kleines Unternehmen mit ihren Science.
Ja.
Und das wollte ich zeigen. 22 Mal Mut, 22 Mal Kreativität, 22 Mal ich breche die Konvention und 22 Mal ich habe eine Idee, wie der DM-Mensch, Ihr Kollege in Karlsruhe, der Götz Werner,
ja.
Der hat den Lehrstuhl dort für Entrepreneurship.
Ja.
Kennen Sie, oder?
Klar,
kennen Sie. Und der sagt, ja, ich hatte damals die Idee gehabt, sage ich einmal ganz, ganz, ganz lässig, ein Shampoo kostet 11 Mark, bei mir kostet es 5 Mark. Die Menschen sind in Strömen, wie die Lemminge, in meine Drogerie gestürmt. Wir haben nichts anderes tun, als die Kartons hingestellt, mit einem Messer aufgeschnitzt, die haben es rausgetan und sind zur Kasse gegangen, haben es gezahlt. Na klar haben wir da relativ wenig verdient dran, aber die Masse hat so viel ausgemacht, dass es heute, was die Qualität betrifft, das größte Drogerieunternehmen in Europa geworden ist. Immerhin, oder? Und solche Beispiele habe ich da drinnen.
Kann man nicht auch sagen, eine Aussage Ihres Buches ist, jeder ist anders. Wenn die BWL sagt, du musst die Buchhaltung, dann musst du das und dann musst du das lernen und ohne das, um Gottes Willen. Ja. Ideen gibt es viele, auf die Umsetzung kommt es an. Und die Umsetzung, das ist BWL. Ja. Sagen Sie das Gegenteil, die BWL abgeben? Ja,
da bin ich so froh, dass Sie das sagen. Danke dafür. Weil ich habe zum Beispiel zwei Beispiele hintereinander gemacht. Weil ich mir gedacht habe, der Leser soll das total mitkriegen. Einer schreibt, wir operieren nur mit Zielen. Der Erfolg unseres Unternehmens ist, weil jeder in unserem Unternehmen weiß, das ist unser Ziel. Danach habe ich den Hacker Karl hineingetan, der sagt, die Ziele finden uns, wie ein taoistischer Meister, die Ziele finden uns. Die kommen schon zu uns. Und da habe ich mir gedacht, wenn das der liest und wenn der versteht, es ist alles gesagt, es gibt kein Rezept. Wenn Sie ein Mensch sind, der sagt, mich finden die Ziele wunderbar, Sie werden glücklich, wenn Sie sagen, ich bin todunglücklich, wenn ich nicht alle Ziele weiß, ja, dann wird das der Fall sein. Es ist genauso, wie Sie sagen, Dankeschön, dass Sie das erwähnen.
Es ist ja auch das Bildungsideal, wie es am Anfang sozusagen der Bildungsentwicklung stand, dieser berühmte Tempel in Delphi, da hieß es, erkenne dich selbst, nicht werde belehrt und leiste folgende Grundausbildung, sondern erkenne dich selbst, das ist das Bildungsziel. Werte, der du bist, zum Beispiel indem du dich entfaltest und was daraus tust und nicht wartest, dass die anderen sagen oder den Job geben, und sei lebendig.
Ja. Ja.
Das ist der Beginn der abendländischen Bildungstradition. Und was wir gemacht haben, ist eine Schule und eine Verschulung. Auf einmal wird über alle Köpfe hinweg ein Curriculum gegeben und mit so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, aber im Kern ist ein Curriculum gut und eine Lehrform, nämlich vorne steht einer, der versucht so ein bisschen lebendig zu sein und der Rest muss das nun machen.
Ja, ja.
Ist es eigentlich nicht, war ja, nicht zu Beginn.
Es ist so spannend, und dass Sie als Professor das sagen. Nicht? Das war so faszinierend, das wäre wirklich ein Applaus.
Wir machen es ja auch, hier. Also das ist ja nur die Aufforderung, dass wir sagen, mein Gott, also geht weg von diesem schulischen Denken.
Ja.
Hin und unternehmen selber.
Es gibt keine Rezepte.
Also,
das ist nur einen Satz. Und nicht nur werde, wer du bist, sondern werde im Werden, der du sein könntest. Geh immer weiter. Mach das Unbekannte bekannt. Das ist der Weg der Evolution. Wir machen das Unbekannte bekannt. Und das ist was Spannendes. Nicht geh in ein Konzept, folge möglich den Bildern deiner Väter und wäre genauso so Narr wie der, sondern lebe dich selber, mach das Unbekannte bekannt. Das ist spannend, das ist der Weg der Evolution. Hätte ich das nicht sagen, das ist meine Managerin, die schaut ganz entsetzt, dass ich sowas sage.
Der Richard Branson wurde gefragt, warum er denn solche verrückten Abenteuer macht, die ja hochgefährlich sind. Er ist ja mehrfach mit seinem Ballon beinahe abgestürzt. Und er sagte, stimmt, eigentlich ist das verrückt. Er liebt seine Familie und seine Kinder und natürlich ist er hoch erfolgreich. Also nichts gibt es vom Verstand her, warum er da solche gefährlichen Dinge machen muss. Und er sagt, ich mache es trotzdem, ich brauche das. Ich mag einfach meine Grenzen erleben. Ich mag in Situationen sein, wo es nicht mehr so geregelt zugeht. Er sagt, ein Teil seines Körpers braucht das, während der Verstand sagt, du kannst es doch bequem machen. So. Der Napoleon auch, fragt mich auch immer, der hatte alles, der hatte die schönsten Frauen, Frankreich lag ihm zu Füßen, er war Kaiser und dann hat er beschlossen, Russland zu erobern. Und das war es dann. Warum hat dieser Mensch, warum ist er auf diesen Gedanken gekommen? Nicht nur auf den Gedanken, er hat es ja verwirklicht. Warum hat er das gemacht? Er hatte alles. Also muss noch irgendwas da sein, was uns Menschen dazu führt, dass wir über dieses, was wir haben, hinausgehen und da so ein bisschen experimentieren. Und manche machen was sehr Böses draus. Und ich finde, das Unternehmerische ist noch eher so etwas, was so unter Kontrolle bleibt. Ich glaube, die Menschen, die neigen etwas zu Hybris, vor allem wenn sie erfolgreich sind. Und das Unternehmerische hält sie so in einem Rahmen. Das ist nicht der Ballon, der in den Himmel fliegt, sondern da sind ja noch andere dabei, die dann kontrollieren und die Kunden und dann irgendwann die Rechenhaftigkeit führt ja auch dazu, dass es abstürzt, bevor man eine riesige Katastrophe macht. Also ich finde dieses Unternehmerische eine sehr schöne Art von die Bildungstradition Griechenlands umzusetzen und ich finde das, was heute unser Bildungssystem macht, eigentlich sehr schade und sehr verengt und nur noch
und
so.
Das Unbekannte bekannt macht.
Training, ja.
Das
ja.
Unbekannte bekannt macht.
Ja.
Wir haben so einen Schiss davor, etwas Unbekanntes zu tun. Ich meine das nicht Sie, sondern ich meine das einfach so kollektiv. Ne? Und das ist der Reiz des Lebens, das Unbekannte bekannt zu machen. Das ist doch der Weg der Evolution. Und Unternehmertum bedeutet, das Unbekannte bekannt zu machen. Für mich unter anderem.
Lass mal so stehen.
Lass mal so
ich
stehen.
Bedanke mich sehr.
Dankeschön.
Jetzt holen wir vielleicht doch den Herrn Hacker, das schließt gut an, da ändern wir ein bisschen das Programm, weil gut. Das eigentlich ein schöner Beleg ist für das, was Sie gerade ausgeführt haben.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.